Ich lese aus Römer 12 die Verse 9 bis 15. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, als ich den die Verse rauskopiert habe, jeder Satz endet mit einem Ausrufezeichen. Also wir werden da, glaube ich, sehr viel jetzt gerade herausgefordert oder auch Sachen erwähnt, die wichtig sind. Und deswegen freuen wir uns zu hören, was in Römer 12 steht. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse und haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt freiwillig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden.
Schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns zu Beginn einmal noch kurz beten. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib du uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Unsere kleine, aber feine Bibelreihe oder Predigtreihe zum Thema, wir haben es vorhin schon gehört, Gemeinschaft leben, Jüngerschaft miteinander gestalten. Da haben wir schon zwei Themenblöcke von dem, was wir uns so überlegt hatten, hinter uns, haben wir schon gehört. Da ging es einmal darum, dass Gemeinschaft ein Geschenk ist. Da hat der Christoph uns was aus der ersten Gemeinde berichtet, aus Apostelgeschichte 2. Und dann haben wir von dem Jonathan etwas gehört über Unterweisung und Ermutigung. Und dann passt es ja sehr, sehr gut, dass der Carsten Polans auch noch da war und auch noch einen entsprechenden Teil, der auch noch so ein bisschen in die Reihe passte, uns auch noch mitgegeben haben. Und wir wollen da jetzt anschließen. Thema heute, wir haben es schon gehört und wir sehen es auch hinten an der Präsentation, ist geteiltes Leben, geteilte Lasten. Und ich möchte noch eine Frage ergänzen, die uns über die Predigt hinweg begleiten sollen und auf die wir eine Antwort finden wollen am Ende der Predigt. Und zwar ist das die Frage, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Das ist eine Frage, die natürlich kein gestellt hat. Und wir finden sie ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 4 bereits. Natürlich in einem völlig anderen Zusammenhang, ist schon klar. Aber ich möchte mich an diese Frage anlehnen und das ein oder andere Mal nochmal darauf zurückkommen. Ja, wir haben zwei Verse aus Galater 6 und Römer 12, können wir uns super merken, wenn wir irgendwie uns mit Zahlen beschäftigen, sehr gut, haben wir schon gehört und die möchte ich auch als Grundlage für die Predigt nehmen. Aber die Grundlage bildet tatsächlich Römer 12, da können wir jetzt mal reinschauen und damit möchte ich auch beginnen. Und wir starten in dem Vers 9, aber letztlich ist das ganze Kapitel, er startet mit der Aufforderung in Vers 1, dass Paulus seinen Lesern nochmal sagt, hier schaut doch nochmal ganz bewusst auf die Barmherzigkeit Gottes. Durch Gottes Barmherzigkeit seid ihr das, was ihr jetzt seid. Und Gottes Barmherzigkeit ist die Grundlage für euren Glauben und daraus könnt ihr euer Handeln ableiten. Und letztlich steht dann auch der Vers 9 so als Grundlage oder in der Folge dessen. Wenn da steht, die Liebe sei ungeheuchelt, dann ist das Grundthema all dessen, was jetzt kommt. Die Liebe sei ungeheuchelt, sie ist quasi jetzt so das Leitthema dieses ganzen Abschnittes und auch der ganzen Predigt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also ich habe mal in einer Schulung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Pressetexte und so weiter, wie geht man mit Pressevertretern um, welche Statements gibt man ab, habe ich mal gelernt, doppelte Verneinungen sollte man eigentlich verhindern. Ja, wenn ich jetzt irgendwie was erzähle von einem Unternehmen und sage, Stellenabbau ist bei uns kein Thema, dann habe ich ein negatives Wort besetzt. Ja, das kann in einer Überschrift dann vorkommen und auf einmal ist der positiv konnotierte Bericht, den ich eigentlich abgeben möchte, mit Stellenabbau irgendwie überschrieben, was ich ja gar nicht wollte. Von daher bessere Formulierung, positive Formulierung wählen. Deswegen habe ich versucht, ohne die Bibel hier kritisieren zu wollen, das ist nicht meine Absicht, aber hier steht ja auch so eine doppelte Verneinung, die Liebe sei ungeheuchelt. Habe ich gedacht, für uns können wir das ja ein bisschen ins Positive drehen und sagen, die Liebe soll aufrichtig sein, sie soll wahrhaftig sein, sie soll echt sein. Echte Liebe, die Gott, die Paulus hier von uns fordert. Und wenn ihr euch mit dem Thema schon mal so ein bisschen beschäftigt habt, dann wisst ihr, dass im griechischen Urtext es verschiedene Worte für unser deutsches Wort Liebe gibt. Ja, wir sind da recht einfach gestrickt im Deutschen, wir haben halt nur dieses eine Wort und müssen dann immer wissen, okay, wenn ich Liebe in dem Zusammenhang sage, dann heißt es das, und wenn ich Liebe in dem Zusammenhang sage, dann heißt es etwas anderes. Die Griechen hatten, wie gesagt, mehrere Worte dafür. Und hier zum Beispiel, auf die anderen kommen wir gleich noch mal kurz zu sprechen, hier steht das Wort Agape. Agape. Und das heißt, also das leitet sich aus der göttlichen Liebe ab, also Gottes Liebe, die er uns gezeigt hat und uns weitergegeben hat und mit der, in dessen Tradition quasi oder in dessen Folgerung wir dann auch anderen Menschen begegnen sollen. Also gewissermaßen kann man damit auch Nächstenliebe meinen. Es ist also eine von Gottes Geist bewirkte Liebe, die uns dazu befähigt, unsere Glaubensgeschwister lieb zu haben. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, das eine Vorbild dazu ist Jesus, Jesus Christus selber. Wir können das in 1. Johannes 4, Vers 10 ganz ausdrücklich lesen. Da steht, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn freiwillig als Sühnopfer für unsere Schulden gesandt hat. Wenn Jesus sich also selbst für uns Sünder hingibt, obwohl er das nicht gemusst hätte, zeigt das seine Liebe. Wenn er freiwillig für uns stirbt, zeigt das eine solche Liebe, in deren Tradition wir auch folgen können. Und wie könnten wir dann, wenn wir das wirklich fortsetzen wollen, wie könnten wir dann denjenigen die Zuneigung verwehren oder ihnen eben nicht in Zuneigung entgegentreten, die eben genauso wie wir an diesen einen Herrn und Heiland glauben. Etwas profanes Beispiel, der Frühling ist gekommen, es trauen sich manche Kreaturen wieder aus ihren Löchern raus, unter anderem auch Motorradfahrer. Und wenn ihr Motorrad fahrt, nehmt es mir nicht übel, aber wenn ihr mal hinter einem Motorrad herfahrt, dann werdet ihr sehen, gerade wenn ihr Lützlow fahrt, dann begegnen einem ja auch schon mal wieder andere Motorradfahrer. Was machen die, wenn die sich begegnen? Genau, immer mit der linken Hand, war kurz davor, dass sie sogar einklatschen. Aber sie haben halt eine Gemeinsamkeit und grüßen sich dann halt, genau. Und Gleiches habe ich jetzt lernen dürfen, ist es beim Rennrad- und Gravelbike-Fahren auch. Könnt bei Annika mal nachfragen. Da macht man wohl, wenn man da über dem Lenker hängt, auch irgendwie noch irgendwie so. Also, sie fühlen sich durch ihr gemeinsames Hobby miteinander verbunden. Dieses profane Bild schließen wir wieder ab und können sagen, wie viel mehr muss das doch für uns Christen gelten. Wir sind durch Jesus Christus miteinander verbunden, nicht dadurch, dass wir irgendwie das gleiche Gefährt unterm Hintern haben, das gleiche Hobby zufälligerweise betreiben, sondern dadurch, dass wir mit Jesus verbunden sind, ich mit Jesus verbunden ist und Jesus mit dieser Person, die mir gerade gegenübersteht, auch verbunden ist, ist diese Verbindung ja viel, viel enger und viel, viel tiefer, als nur, dass wir irgendwie das gleiche Moped fahren. Und ich glaube, dass wir einfach wieder mehr zulassen müssen, dass wir diese Verbindung zu der Person nochmal mehr auch spüren oder einfach leben, ausleben und zulassen, was diese Liebe füreinander überhaupt bedeutet. Wie gesagt, es geht hier um Agape, diese göttliche Liebe, nicht um Eros. Ja, dieser Begriff kommt ja in der Bibel auch vor, also die erotische Liebe, das ist hier natürlich nicht gemeint. Und auch eine Freundschaft kann ich nicht zu jedem Christen aufbauen, weil ich habe nur gewisse Kapazitäten für freundschaftliche Beziehungen und ich kann mich nicht um jeden in der Gemeinde als einen echten und tiefgründigen Freund kümmern, weil so viele Kapazitäten hat halt keiner. Ne? Also von daher, das müssen wir abgrenzen, aber Agape, diese brüderliche Liebe oder diese Liebe in der Schlussfolgerung dessen, was Gott an uns getan hat, diese Liebe ist hiermit gemeint. Und was kann das sein? Wie kann sie aussehen? Und dazu schauen wir uns ein paar Verse dieses Abschnitts an. Wir werden nicht alles schaffen, weil auch nicht alles mit dem Thema jetzt zu tun hat. Von daher werden wir auch den einen oder anderen Vers überspringen und gehen dann in den Vers 10, also dann in den nächsten Vers mal hinein. Dort steht, in der Brüderliebe seid herzlich gegeneinander. Was heißt das? Das können wir direkt im nächsten Satz, im gleichen Vers auch noch lesen, quasi als Übersetzung oder als Erweiterung des Ganzen. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Also, Denjenigen, der mir gegenüber steht, den soll ich höher schätzen als mich selbst. Ich soll zuvorkommen sein. Ich darf ihn so behandeln, wie ich auch gerne behandelt werden möchte. Das Ganze im Sinne von Philipper 2, Vers 3, wo Paulus eben auch schreibt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Annika hat es vorhin schon gesagt, da stehen Ausrufezeichen, das ist wichtig. Von daher vielleicht nochmal die Transferaufgabe für uns jetzt, dass wir es nicht nur hören, sondern auch mal praktisch anwenden. Wenn ihr jetzt mal so im Geiste durch die Reihen hier geht, der Leute, die hier im Gottesdienst oder sonst schon mal im Gottesdienst sind, dann prüft euch doch mal selbst, bei wem fällt mir das leichter, jemanden höher zu schätzen als mich selber und bei wem fällt mir das nicht so leicht, bei wem habe ich da ein Problem mit. Das ist ein ganz natürliches Problem für uns Menschen. Also wir sind Sünder, wir haben diese Probleme, wir haben oft ein Schubladendenken. Also vielleicht nochmal für euch das zu übertragen hier in unsere Gemeinde hinein, wo muss ich sagen, da habe ich schlecht gehandelt, da muss ich mein Handeln auch noch ändern. Und wie können wir das nochmal besser verstehen, was damit gemeint ist oder warum das so gesagt wird? Naja, wenn ich weiß, und das ist der ursprüngliche Gedanke, wenn ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, dass Jesus mich rettet, weil ich Sünder bin, weil ich mit Schuld beladen bin, und wenn ich dann doch von Jesus Christus errettet wurde, ohne mein Zutun, wie kann ich dann mich über einen anderen Christen erheben, der wahrscheinlich genau die gleichen Probleme hat, aber den Jesus genauso in diese gleiche Stellung gehoben hat wie mich? Der Apostel Jakobus bringt das mit einem Beispiel auf den Punkt oder gibt uns zumindest eine mögliche Anwendung dazu, was das heißt. In dem Brief Jakobus 2, in den Versen 1 bis 4 steht: Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der das prächtige Kleid trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Das ist ein sehr, sehr weit laufendes Beispiel oder sehr extremes Beispiel, so möchte ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir nochmal in uns hineindenken, soziale Unterschiede, vielleicht auch kognitive Differenzen, Äußerlichkeiten, unterschiedliche Befähigungen, all das kann dazu führen, es darf es nicht, aber es kann dazu führen, dass wir irgendwie uns über andere erheben. Und ich sage das nochmal, wenn ich da ganz ehrlich zu mir bin, dann bin ich auch viel zu oft und viel zu schnell dabei, genau in diese Kategorien zu fallen oder in diese Sünde hineinzufallen. Also auf Äußerlichkeiten zu achten, damit dann auch zu sehr dem Gegenüber einen Stempel mit einer Bewertung irgendwie aufzudrücken. Und das läuft natürlich total entgegen dieser göttlichen Liebe, von der ich vorhin gesprochen habe, von der Paulus redet. Diese göttliche Liebe, die ohne jede Einschränkung liebt. Ja, Gott guckt da nicht drauf. Ihm ist völlig egal, wer da vor dir steht, Hauptsache vor ihm steht, wenn er sich zu ihm wendet und an ihn wendet und sich zu ihm bekennt, dann ist alles, was in dem Leben sonst passiert ist und alle Befähigungen und alles Aussehen völlig egal. Ja, springen wir weiter in Vers 13. Dann fällt uns eine weitere Handlungsaufforderung auf, die sich eben auf den Umgang im gemeindlichen Leben bezieht. Da steht, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft, ist dann noch beigefügt. Gastfreundschaft darf natürlich auch außerhalb der Gemeinde jedem zuteil kommen. Und auch an den Nöten anderer sollen wir natürlich teilhaben. Aber hier ist explizit eben der erste Teil dieses Verses genannt. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Also das ist ein expliziter Auftrag an uns. Wenn wir uns also von der Liebe Gottes leiten lassen, dann bewegt es uns natürlich, wenn ein Bruder, wenn eine Schwester in Not ist. Wenn es ihnen nicht gut geht. Als der Brief verfasst wurde, hat Paulus vermutlich insbesondere an die Christenverfolgung gedacht, die damals halt ja, so schlimm es war, in diesen Regionen sehr, 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 sehr akut war. In Deutschland haben wir eine so schwere Christenverfolgung derzeit nicht, sehr viel abgeschwächter, dass man da mal einen dummen Spruch kriegt oder gemieden wird, aber natürlich nicht in der Form wie damals. Aber trotzdem können natürlich auch Gemeindemitglieder nach wie vor in Nöte geraten, sei es finanzieller Art, sei es, dass familiäre Probleme bestehen, sei es körperliche Defizite, mentale Nöte oder eben auch Glaubensfragen, die uns bewegen und herausfordern. Ihr könnt die Liste fortführen, das ist nicht abschließend. Und hier sind wir dann als Gemeinde gefragt zu helfen, aber, und das möchte ich betonen, eben nicht nur als Gemeinde, sondern eben auch als Einzelne, ganz im Speziellen. Ein Pfarrer hat das mal berichtet, der hat gesagt, immer wieder mal bekomme ich einen Anruf und dann sprechen wir über das eine oder das andere und dann kommt so im Nebensatz, ach übrigens, wissen Sie eigentlich, der Herr Meier hat die und die Probleme, da müsste die Gemeinde mal helfen. Und hat sich der Pfarrer dann angewöhnt, so berichtet er, eine Rückfrage zu stellen und fragt dann immer, ja, wissen Sie denn auch von diesen Nöten? Ja, ja, davon weiß ich. Und dann schließt der Pfarrer dann das Gespräch, nicht das Gespräch, aber er schließt dann an und sagt, haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, dass vielleicht Gott Ihnen, weil Sie genau von diesem Problem wissen, den Auftrag gegeben hat und das aufs Herz gelegt hat, dass Sie jetzt diese Hilfe sein sollen, dass Sie in dieser Not dem Bruder und der Schwester weiterhelfen können. Das vielleicht auch mal noch als Frage an uns selber, wo können wir ganz persönlich Hilfe sein für unsere Geschwister? Von daher, wenn wir auf die Frage, die ich ganz zu Anfang gestellt habe, soll ich meines Bruders oder meiner Schwester Hüter sein, dann dürfen wir mit dem, was wir bis jetzt gelesen haben und mit dem, was Paulus von uns fordert, sagen, ja, ich soll meines Bruders Hüter, meiner Schwester Hüter sein, in dem Sinne, dass ich darauf achte, wie es ihnen geht. Wenn sie in Not sind, dann darf und soll ich ihnen noch helfen und sie unterstützen. Und die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Ganz konkret ist es auch Paulus, der dann im Galaterbrief, wir haben die Verse zu Beginn schon gehört und wir können sie jetzt auch nochmal aufrufen, in Galater 6, Vers 1, und den zweiten Vers lese ich direkt mit, dann eine Not nochmal ganz explizit herausgreift und ganz explizit benennt, was es für eine Not ist. Und da steht dann, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Die Not, die hier beschrieben wird, die kennen wir sicher, in welchen Auswirkungen und Ausprägungen auch immer, die kennen wir alle. Es geht darum, dass Sünde einen Christen übermannen kann. Das ist leider so. Wir sind Menschen, bei denen passiert das. Der Teufel schafft es, auch gestandene Christen an den verwundbarsten Punkten immer wieder zu erwischen. Und da kann ich gut anschließen an die Predigt von dem Carsten Polans am Jahresfest, der das ja auch nochmal schön aufgezeigt hat mit dem Psalm, den er mitgebracht hat, dass wenn in unserem Herzen irgendwo ein Stückchen, ein Fleckchen Böses übrig geblieben ist, dann kann es passieren, dass sich unsere Augen, unsere Hände, unsere Füße, unser Mund, unsere Gedanken darin quasi widerhaken und sich in dieser Sünde dann verlieren und diese sündigen Taten dann als Folge dessen auch tun. Wir müssen aber zu Beginn dieses Punktes einmal noch schauen, was ist eigentlich damit gemeint, wenn von Übertretung die Rede ist. Konkret heißt es hier, dass es eine Übertretung, von der man übereilt wird. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, wenn sich jemand von einem Fehltritt verleiten lässt. Wenn ich die Stelle richtig verstehe, dann geht es hier um jemanden, einen Christen, der auf dem Weg mit Gott ist, mit Jesus ist, der befindet sich auf dem richtigen Weg und der kommt dann einen Moment mal irgendwie so aus dem Tritt oder rutscht vom Weg einmal unvorhergesehen ab. Also die Sünde übermannt ihn, es kommt sozusagen über ihn. Also das glaube ich, ist damit gemeint, wenn das so beschrieben wird, wenn wir übermannt werden von der Sünde. Es ist also etwas, was uns allen leider immer mal wieder passieren kann. Aber warum ist es überhaupt wichtig, dass wir darüber sprechen oder dass wir uns dann von anderen Christen helfen lassen? Dazu möchte ich auch noch ein paar Sätze sagen, weil ich es als einen wichtigen Punkt empfinde. Es geht in dem Punkt, den Paulus hier anspricht, aus meiner Sicht nicht um nichts weniger als um unsere Heiligung. Und mit Heiligung ist ja der Prozess gemeint, den in jeder Christ durchlaufen sollte, wenn er Jesus Christus immer ähnlicher werden soll oder möchte. Wir haben vorhin aus Römer 12 schon kurz was gelesen. Ich möchte deshalb den Vers 2 aus Römer 12 in diesem Zusammenhang ganz kurz lesen, weil das passt ganz gut dazu und beschreibt ganz gut, was diese Heiligung eigentlich ist. Da steht, passt euch nicht diesem Weltlauf an und jetzt kommt's, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das beschreibt Heiligung, also diese Veränderung unseres Wesens, unseres Tuns. Im Englischen gibt es einen Ausspruch, der heißt Trust the process, also vertraue dem Prozess, der da eingeschlagen ist. Und ich kenne diesen Begriff eher so aus dem Sport, irgendwie wenn eine Mannschaft gebildet wird und da sind ganz viele junge Talente da drin, aber die kriegen es einfach noch nicht hin zu gewinnen, weil die sind noch zu grün hinter den Ohren, haben noch zu wenig Erfahrung. Da wird immer gesagt, vertraut darauf, dass wir die Mannschaft entwickeln, trust the process, dass wir das entwickeln und das wird schon werden. Irgendwann holen wir schon eine Meisterschaft mit dem Team, das wir da zusammengestellt haben. Mir fiel das so ein, weil ich finde, das ist bei dem Thema Heiligung eben nicht der Fall. Vertraut einfach darauf, dass das schon wird. Es ist ja eben nicht so, dass je älter ich werde, desto heiliger oder desto weiter fortgeschritten in meiner Heiligung bin ich. Das ist ja leider nicht so. Nur weil ich mich vor 20 Jahren für Jesus Christus entschieden habe, heißt es ja nicht, dass ich in meiner Heiligung, auf dem Weg der Heiligung weiter bin, als jemand, der sich vor 5 Jahren zu Jesus entschieden hat. Sondern wir müssen eben vorsichtig sein. Es ist kein Automatismus, die Heiligung, sondern wir müssen eben gucken, dass wir nicht wieder zurückgeworfen werden. Und ich glaube, dass hier Galater 6, Vers 1 dann wieder ins Spiel kommt, nämlich die Sünde, die passieren kann. Kein Mensch ist perfekt, auch kein Christ, das ist schon klar. Und jeder schafft es nicht, ohne Schuld zu bleiben. Das wäre aber auch zu schön, denn sonst wäre der Weg der Heiligung sehr, sehr schnell und sehr, sehr kurz. Sünde gehört leider zum Leben des Christen dazu. Und man könnte sagen, es ist quasi normal. Versteht mich da richtig, es ist normal, dass jeder Christ sündigt. Das ist schlimm, aber es ist leider normal. Aber wir haben ja das Gute ist ja für uns, wir können zu Jesus kommen und er vergibt uns dann doch unsere Schuld. Dann könnten wir das Thema doch eigentlich sehr schnell abhaken und sagen, naja gut, eine Schuld, eine Sünde ist passiert, wir beichten sie Jesus und schon ist alles wieder in Ordnung. Aber das, ihr habt es an meiner etwas flapsigen Rhetorik vielleicht schon gemerkt, das ist eine Schlussfolgerung, die ist verkürzt, die ist zu einfach und die ist auch einfach nicht zulässig. Wir müssen uns also nochmal die Frage stellen, warum ist das Paulus so wichtig, dass er das hier in der Bibel so klar heraushebt? Wenn jemand eine Sünde begangen hat, dann lasst euch helfen von anderen Mitchristen. Nun, ich glaube, das Problem bei der Sünde ist natürlich immer der Mensch. Ja, wir Menschen sind fehlerhaft. Aber was jetzt hier noch ins Spiel kommt, ist auch wieder das Problem wäre Mensch. Nämlich, dass wir so gestrickt sind, dass wir sehr schnell in Gewohnheiten verfallen. Da auch wieder vielleicht eine Sportmetapher oder eine Sportreferenz. Beim Sport ist es wichtig, dass man, wenn man den gleichen Sport gut machen möchte, dass man die Wiederholungen, die man da braucht, regelmäßig macht. Dann nennt man das Automatismen, also man automatisiert diese Bewegungsabläufe und irgendwann hat man die so drin, dass man nicht immer überlegen muss, okay, ich muss jetzt meinen Fuß oder meinen Arm oder was auch immer ich da im Sport mache, so halten, damit ich das jetzt perfekt mache, sondern das wird automatisch abgerufen. Ja, man hat das so stark trainiert und so oft gemacht, dass man das perfektioniert hat. Man muss nicht drüber nachdenken, was man da tut. Ihr kennt das, anderes Beispiel vom Autofahren. Als wir in der Fahrschule waren, wie haben wir uns die Abläufe dann nochmal in den Kopf gerufen, okay, ich muss jetzt vor der Kurve, ich muss jetzt auf die Bremse treten, ein bisschen noch auf die Kupplung oder komplett auf die Kupplung, dann schalten und inzwischen, wer lange Auto fährt, hat das verinnerlicht. Da denkt man nicht drüber nach. Das passiert unterbewusst, ganz automatisch, dass ich bremse, dass ich lenke, dass ich schalte. Und manchmal, ihr kennt das selber, ist man irgendwie 2, 3, 4, 5 Kilometer gefahren und weiß gar nicht, wo war ich eigentlich da in den Gedanken und es ist einfach automatisch passiert. Und was hier, und darauf möchte ich hinaus, was im Positiven bei uns klappt, diese Automatisierung, das klappt eben leider auch im Negativen. Also eine einzelne Sünde kann ein zweites Mal vorkommen. Das ist für Jesus kein Problem, er vergibt sie uns, das ist schon richtig. Aber sie kann ein drittes Mal, ein viertes Mal aufkommen und irgendwann kann sie sich in unserem Leben verfestigen. Und dann kann sie sich nicht nur verfestigen, sondern auch da kann sie sich automatisieren. Sie kann unterbewusst passieren und wir merken gar nicht mehr, dass wir beständig dabei sind zu sündigen. Und das Problem ist, dass ein Christ dann häufig aus einer solchen Schuld, die wiederholend und in Zyklen immer wieder kommt, gar nicht so gut alleine herauskommt. Also er kann die Anfechtungen, die in Jakobus im ersten Kapitel genannt sind, er kann den Anfechtungen nicht widerstehen und sündigt dann doch immer wieder, und zwar in dieser gleichen Sünde, die er sich da einmal angefangen hat. Ja, manche Christen schaffen das und da dürfen sie und wir dann auch Gottes Gnade dann dankbar sein, dass man sich da herausgearbeitet hat. Aber mir scheint, alleine da rauszukommen, das schaffen nur sehr, sehr wenige Leute. Und deswegen ist es so wichtig, dass andere Christen uns helfen, wenn Sünde passiert. Ja, dass wir da mit Christen drüber sprechen, dass wir eben nicht in diesen negativen Automatismus reinkommen, dass es im Unterbewusstsein so abläuft und wir, ohne dass wir groß drüber nachdenken, sündigen. Jetzt können uns Christen natürlich nur helfen, wenn sie wissen, was da in unserem Leben vor sich geht. Okay, wenn etwas passiert und ich mich versündige und jemand sieht das, dann ist es noch was anderes, aber viele Dinge passieren ja so, dass niemand etwas mitkriegt oder zumindest kein Christ was mitkriegt. Vielleicht bin ich in einem Kreis, wo keine Christen sind und ich versündige mich dort. Oder ich bin halt zu Hause und das kriegt keiner mit. Von daher ist es schon wichtig, dass wir dann, wenn wir auf unser Leben gucken, diesen ersten Schritt gehen und sagen, hier können wir mal drüber sprechen, da ist was in meinem Leben, über das ich gerne, wo ich Hilfe brauche. Ich mache euch Mut, diesen Schritt zu gehen und das offen anzusprechen. Ich weiß auch, dass das nicht einfach ist. Mir fällt es ja schon schwer, jemanden zu fragen, ob er mich mit dem Auto mal irgendwie fahren kann, wo ich gerade kein Auto fahren darf. Ja, viele haben mir das angeboten und viele haben mich auch schon gefahren, aber selbst dieser Schritt fällt mir ja schon schwer, weil da muss ich ja zugeben, dass ich irgendwie auf Hilfe angewiesen bin. Umso schwerer ist es natürlich, diese Scham zu überwinden, sich zu öffnen. Unser Stolz redet uns dann immer wieder ein, dass wir keine Hilfe benötigen und wir machen uns damit natürlich total verletzlich, wenn wir ein solches Bekenntnis dann zeigen. Aber wie schon gesagt, es kann die einzige Chance sein, um eben von dieser Sünde loszukommen. Und vielleicht nochmal als Ermutigung, warum das sinnvoll sein kann oder inwiefern das sinnvoll sein kann. Wie kann mir denn ein anderer Christ überhaupt dabei helfen? Also als allererstes habe ich im positiven Sinne einen Mitwisser. Jemand, der darüber Bescheid weiß. Natürlich, der das im Vertrauen weiß. Aber jemand, er weiß da und er kann mit mir beten über das Thema, er kann aber auch für mich beten, wenn ich ja gar nicht dabei bin, in seiner stillen Gebetszeit. Und das zu wissen, ist für mich ja auch nochmal eine tolle Bestärkung in dem, was ich da tue, dass ich das verhindern möchte. Er kann aber auch selber Zeugnis ablegen in im Zwiegespräch. Er kann sagen, hey, du, danke, dass du dich mir öffnest, mir geht es in vielen Punkten ganz ähnlich. Und dadurch ergibt sich ein Gespräch auf Augenhöhe, wo der andere dann merkt, ich bin mit meinen Problemen gar nicht alleine. Ich habe immer gedacht, ich bin der einzige Depp, dem das so geht, aber das ist ja gar nicht so. Viele Christen, alle Christen haben vielleicht ähnliche Probleme. Und derjenige, den ich damit ins Vertrauen ziehe, kann mir dabei helfen, Strategien zu entwickeln, um künftig der Sünde eben zu entkommen. Präventive Maßnahmen können dann entwickelt werden. Und als letzten Punkt, der Mitwisser kann dann auch regelmäßig mal nachfragen, hey, wie geht's dir denn eigentlich damit? Wie stehst du gerade in diesem Problemfeld. Es kann ein probates Mittel sein, dass beide vereinbaren, dass man sich regelmäßig einen Bericht erstattet, dass man regelmäßig einmal im Rückblick auf die Woche dann sagt, hier, so und so war es in dieser Woche. Und in Zeiten von Sprachnachrichten ist das ja schneller getan als in früheren Zeiten. Da kann man mal sagen, hier, ja, wenn ich so auf die Woche blicke, war es gut in den und den Aspekten oder es war nicht so gut in den und den Aspekten, bitte bete nochmal für mich. Also ich glaube, das kann einen sehr, sehr großen und starken Mehrwert bringen, sich dann anderen Menschen, anderen Christen, insbesondere anderen Christen zu öffnen. Ja, wir haben jetzt den Menschen, den Sünder auf der einen Seite angeschaut, aber wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken auf denjenigen, der die Hilfe geben darf oder Hilfe geben soll, denn derjenige ist ja in unseren Versen auch angesprochen, hier ganz konkret durch Paulus. Also derjenige, der Hilfe geben darf. Wie soll ich das überhaupt machen? Die praktischen Tipps, was kann ich tun, haben wir gerade schon durchgesprochen. Aber Paulus schreibt hier ganz konkret etwas zu der Einstellung, mit der ich das machen darf und machen soll. Er sagt, tu das bitte im Geist der Sanftmut. Was heißt das? Also es geht um unsere Ansprache, es geht um unsere Wortwahl, es geht um unsere Position, die wir einnehmen, wenn wir mit einem anderen sprechen. Ja, stehe ich über ihm oder stehe ich auf gleicher Höhe? Denn das über ihm stehen, von oben herab, wie ein Pharisäer, sehr selbstgerecht das zu tun, das ist zu sehr menschlich. Deswegen schreibt Paulus es ja auch uns in die Bücher hier rein, in diesen Brief hinein. Da verfallen wir sehr schnell rein. Aber das ist eben nicht das, was Paulus, was die Bibel, was Gott von uns fordert. Und auch hier darf Jesus Christus uns als Vorbild dienen, als das perfekte Vorbild. Wie er Sünder behandelt hat, so sollen wir dann auch mit unseren Mitmenschen umgehen, nämlich liebevoll. Denkt an den Fall, wo Jesus die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, vorgeführt und verurteilt werden sollte, wie er mit ihr umgegangen ist. Und ja, Paulus fordert hier letzten Endes eine liebevolle Seelsorge, eine sanftmütige Hilfe. Und Seelsorge, damit meine ich jetzt keine ganz professionelle Hilfe, versteht mich da nicht falsch, sondern einfach eine Sorge um die Seele, ganz im Wortsinne. Und das müssen wir natürlich auch sagen, anders als bei Jesus, sind wir natürlich nicht in der Person, selber perfekt zu sein, sondern, wir haben es vorhin das ein oder andere schon mal gesagt, wir sind selber fehlbar. Und dieser Fehlbarkeit und unserer Sündhaftigkeit müssen wir uns in den Gesprächen dann auch immer wieder bewusst sein. Wir wollen also helfen als Mitsünder und nicht als Oberlehrer. Und damit können wir also, bezogen auf unsere Eingangsfrage, sollte ich meines Bruders Hüter sein, antworten, auch nochmal antworten, ja, das sollen wir. Wir sollen auf unsere Mitmenschen in der Gemeinde Acht geben. So lese ich das, was uns Paulus hier vorgelegt hat. Und so können wir dann eben, und das ist der Vers 2, den wir nur kurz anreißen, so können wir eben diese schwere Last des anderen auch tragen. Ja, und welche Last ist schwerer als die Sünde, die auf den Schultern von uns Menschen liegen könnte? Und ganz in diesem Sinne sagt und schreibt Jakobus in dem 5. Kapitel seines Briefes, ab Vers 19 dann auch nochmal, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten, eine Menge Sünden zudecken. Zum Abschluss möchte ich noch auf praktische Anwendungsmöglichkeiten zu sprechen kommen. Einiges von dem, was wir hier gehört haben in den Bibelstellen, kann man in einem gewissen Grade auch hier im Gottesdienst umsetzen. Insbesondere das, was wir gesehen haben, gegenseitige Wertschätzung, Ehrerbietung, das kann man sehr gut machen, vor und nach dem Gottesdienst. Und wenn es vielleicht gleich noch einen Kaffee gibt, dann können wir damit ja direkt schon mal starten. Und wenn wir jetzt nochmal auf den anderen Text zurückgehen, wir haben den Vers 15 noch gar nicht betrachtet, da steht zum Beispiel, freut euch mit den Fröhlichen. Auch das kann man ganz gut im Gottesdienst machen. Wir haben das Prinzip oder das Format der offenen Kanzel. Da werden auch schon mal sehr, sehr positive Botschaften geteilt, weil es eine Gebetserhörung gab. Da dürfen wir uns mitfreuen. Aber es gibt eben auch Punkte, über die wir gesprochen haben, die sind im Rahmen des Gottesdienstes oder auch im Gespräch direkt danach nicht so gut umsetzbar, sondern die erfordern kleinere Gruppen, vielleicht sogar die kleinste Gruppe, die es gibt, nämlich zwei Personen. Und dann ist es am besten, darüber zu sprechen. Insbesondere, wenn es natürlich um das sehr, sehr sensible, wir haben es vorhin angesprochen, das Thema der Sünde geht. Ich erwarte nicht, oder die Bibel erwartet nicht, dass sich alle Leute jetzt hier vorne hinstellen und sagen, also ich habe in letzter Woche das und das und das und das gesündigt. Das kann man machen, wenn man so offen ist und so ehrlich sein möchte, aber genau das ist ja natürlich nochmal eine viel, viel größere Hürde. Also von daher ist ein Gespräch in einer sehr kleinen Gruppe da wahrscheinlich das bessere Format. Und auch, und da kommen wir jetzt zum letzten Satz, weint mit den Weinenden. Natürlich können wir auch die Gebetsanliegen, die hier und auch die traurigen Nachrichten, die von hier vorne in der offenen Kanzel weitergegeben werden, auch da können wir mit den Leuten trauern. Aber ich glaube, echte Trauer, die demjenigen, der in Trauer ist, auch hilft, die kann man auch nur in einer kleinen Gruppe noch viel, viel besser und viel, viel hilfreicher dann meistern und kann viel, viel besser dann gelingen und viel, viel besser helfen. Also ich mache euch Mut dann für diese Dinge, in denen ihr ja auch Not habt, in denen ihr Hilfe braucht, in denen ihr jemanden braucht, mit dem ihr weinen könnt, jemanden auch anzusprechen hier aus der Gemeinde. Sucht euch eine Gruppe, mit denen ihr das vielleicht auch regelmäßig machen könnt. Und andersherum, haltet die Augen offen, wenn jemand in Not zu sein scheint, sollte ich meines Bruders, meiner Schwester Hüter sein, sprecht ihn gezielt an. Und wichtig ist dabei, lasst euch von Gottes Liebe dabei leiten. Denn Gottes Liebe, Agape, wir haben es vorhin angesprochen, sie zeigt uns dann eben ganz explizit an, wie wir, mit wem und über was sprechen können, um diese geschwisterliche Liebe dann auch auszuleben und dann auch in dieser Liebe helfen zu können. Lasst uns zu Beginn der Umsetzung, die ihr jetzt starten dürft, die nicht ganz ohne Herausforderung ist, lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, du stellst uns immer wieder vor Herausforderungen, und auch das, was wir heute gehört haben, ist nicht einfach, und es ist nicht einfach, über Schuld mit jemandem zu sprechen. Es ist nicht einfach, jemandem zu helfen, wenn es um schwierige Themen geht, so eine Art Seelsorge dann auch zu bieten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dazu auch ausrüstest. Ich möchte dich bitten, dass wir in diesem Zusammenhang uns gegenseitig auch herausfordern. Ich möchte dich bitten, dass wir den Mut haben, das zu tun, und dass wir uns da von dir auch leiten lassen, dass wir in Liebe uns gegenseitig begegnen. Und ja, danke, dass du uns das immer wieder nochmal in Erinnerung rufst, denn eigentlich ist es selbstverständlich, und doch geht es uns Menschen leider immer wieder so, dass wir das vergessen und uns über andere erheben und eher den Dorn im Auge des anderen sehen als den Balken in unserem eigenen Auge. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da als Gemeinde begleitest, aber auch als einzelne Personen, dass du uns zeigst, wo unsere Heiligung gerade stockt, wo wir was anders machen müssen, wo wir uns verbessern können und wo wir deinem Willen noch nicht komplett folgen. Amen.